Guten Tag, meine Damen und... Ach nee, das war die falsche Sendung. Einen schönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 12. Oktober 2022 und ich habe dich gerade erheitert, glaube ich, lieber Andreas.
Ja, ich liebe ja diese Ansprache immer noch. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Und hier ist sie wieder, die Sendung. Das ergibt bei mir immer noch einen gewissen Trigger, weil er ja mein Leben geprägt hat. Nicht nur heute, sondern auch damals, wobei wir uns zu der Zeit noch gar nicht kannten. Kommen wir zum Wetter. Wir haben heute einen wunderschönen Tag. Also wirklich einen Traumtag, blauer Himmel, wie er nicht schöner sein kann, ein changierender See, wie er nicht schöner sein kann, und das gleiche gilt auch für die beleuchteten Bäume des Indiensummer. Das hat schon fast den Eindruck, als würde es von unten heraus leuchten, als wäre eine Lampe runter. Haben wir natürlich nicht, bevor jemand jetzt bei Herrn Habeck anruft und sagt, die Asen da mit der Energie. Nein, das macht die Sonne selbst, es ist wunderschön, wir genießen den Tag, und einen Spätsommertag, wie er nicht schöner sein kann, den habe ich gerade schon genossen mit einem Kaffee auf der Terrasse hier.
Sprach der Herr Popp, denn es ist gar nicht kalt hier im Moment bei uns, und das heißt, also es klingt so langsam der Sommer aus in Richtung Herbst, und es gibt ja auch sehr schöne Bilder, Fotos von euch, die ihr uns immer wieder schickt, von ebenfalls wunderschönen gefärbten Bäumen, und eben diese Herbstanmutung, das hat etwas, um uns ins Nachdenken zu bringen, übers Leben, übers Sterben, übers Älterwerden, über die Entwicklung, vor allem die geistige Entwicklung. Herzliche Grüße an alle journalistischen Kollegen jetzt, die mit einem großen Ohr hier wieder zuhören. Geistige Entwicklung, auch wenn das nicht in der Mainstream-Presse das Thema ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das, was jetzt die Herausforderung an jeden Einzelnen ist, vor allem in diesem Zusammenhang Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten und in der Eigenverantwortung dies auch nach außen zu tragen. Wir kommen heute noch zu ganz schön spannenden Geschichten, was die westliche Mainstream-Presse alles den Lesern und Zuschauern vorenthalten hat. Aber dazu später. Wir beginnen mit einer aktuellen Meldung. Deine Lieblingsbundesinnenministerin Nancy Faeser, Andreas, die hat sich zu Wort gemeldet. Und zwar zum Flüchtlingsgipfel. An dem finden ja oder nehmen ja teil Länder, Städte und Gemeinden. Der hat gestern stattgefunden. Und Frau Faeser ist der Meinung, dass man jetzt also Immobilien heraussuchen sollte, Immobilien des Bundes, um die Geflüchteten, die Asylanten, die Migranten, die derzeit Mitteleuropa im wahrsten Sinne des Wortes fluten, um die zu unterstützen und irgendwie auch noch mal unterzubringen. Das hat sie gegenüber der ARD geäußert. Also der Bund will Bundesimmobilien für die Unterbringung von zunächst 4.000 Geflüchteten, so wird das jetzt bezeichnet, zur Verfügung stellen. Und sie, Frau Faeser, kündigte eben zudem eine Verlängerung der Kontrollen an den Grenzen an zwischen Bayern und Österreich, wo also einiges in dieser Zeit hier los ist. Ja, sie sagte wörtlich, der Umgang mit Geflüchteten sei eine Gemeinschaftsaufgabe und eine gemeinsame Kraftanstrengung. Dabei müsse jeder seinen Beitrag leisten. Und gleichwohl trügen natürlich Städte und Gemeinden die Hauptlast und müssten daher unterstützt werden. Andreas, wenn ich die Worte von Frau Faeser höre, wenn sie also sagt, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, eine gemeinsame Kraftanstrengung, glaubst du, dass sie nur von Bund, Ländern und Gemeinden spricht?
Nein, mit Sicherheit nicht. Ich meine, Bund, Länder und Gemeinde finanzieren sich ausschließlich durch Steuerzahler. Mit anderen Worten, auch die Staatsimmobilien, die Bundesimmobilien, die Gemeindeimmobilien gehören ja dem Staat. Und wenn man den Staat einmal definiert, ich bin übrigens ein Befürworter des Staatssystems und kein Gegner des Staates, weil hoheitliche Aufgaben dahinter stehen und damit auch die Eigentumsrechte geklärt sind. Und wenn wir wissen, dass jede Turnhalle nicht einem Politiker gehören, sondern den Steuerzahlern. Die Leute, die dort leben, haben es bezahlt. wenn sie es auch nicht selbst entschieden haben. Das wurde ihnen mehr oder weniger durch Steuern abgerungen, das Geld. Und dann wurden die Dinge dort eben halt aufgebaut. Und wir haben ja so eine Situation, die wirklich ganz heikel ist. Und was den Menschen immer wieder fehlt, ist der eigentliche Grundzusammenhang. Da gibt es Politiker, die die Menschen mehr oder weniger, die in dem Land leben, vertreten sollen. Das ist eine repräsentative Demokratie. Sie repräsentieren das Volk. Also müsste das Volk ja eigentlich entscheiden. Und wenn meine Immobilie, zum Beispiel eine Turnhalle in meinem Ort, jetzt entfremdet wird, zweckentfremdet wird, zum Beispiel durch Flüchtlingsmaßnahmen, wobei diese Flüchtlinge entstanden sind ebenfalls durch Entscheidungen dieser selben Politiker, wobei ich als Steuerzahler auch nicht gefragt wurde, ob ich überhaupt damit einverstanden bin, dass zum Beispiel eine Kriegsstrategie gefahren wird und sich Deutschland und Europa bewusst in einen Krieg hinein manövrieren lässt. Da bin ich auch nie gefragt worden als Bürger. All diese Dinge, das ist immer ganz wichtig, die schwingen da ja im Hintergrund mit und das wird so mehr oder weniger weggebügelt. Da gibt es Gemeinden, da gibt es dann Staaten, da gibt es dann Bund, da gibt es dann Staatsimmobilien. Aber wer ist das eigentlich? Und wenn man diese Dinge einfach mal durchdenkt, ganz in Ruhe, kommt man zu anderen Ergebnissen. Und was hier Frau Faeser, genau wie viele andere der Politiker machen, ist nichts anderes als ihren Finanziers, die sie unterstützen, nämlich die Staatsherren, das sind die Steuerzahler, mit der flachen Hand permanent ins Gesicht zu schlagen. Weil es wird niemand mehr gefragt. Das ist das, was ich eigentlich unter demokratischen Prinzipien verstehe, im Rahmen einer Republik, und genau so steht es im Grundgesetz, denn wir leben nicht in einer Demokratie, sondern in einer Republik.
Vielen Dank für diese Einordnung. Ja, und da möchte ich gleich eine Meldung hinterher schieben. Die erste war von der Welt. Diese ist jetzt vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und da wird berichtet, dass die finanziellen Konsequenzen der Klimakrise und auch der russische Angriff auf die Ukraine nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ein möglicher Grund sein könnte für die Erhebung einer Vermögensabgabe. Und zwar ergibt sich das aus einem Gutachten, das Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen in Auftrag gegeben hat und aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland hier auch zitiert. Es heißt weiter, es gebe zwar keine Klärung der Frage durch das Bundesverfassungsgericht und große Teile des Schrifttums würden eine deutlich strengere Auffassung vertreten, aber auf der Grundlage dieser Auslegung könnten auch die Folgelasten der Klimakrise oder des Krieges ein tauglicher Anlass für die einmalige Erhebung einer Vermögensabgabe sein. Zwei Fragen an dich, Andreas. Können wir das in Zusammenhang bringen mit gewissen Vokabularien, die wir schon mal hatten, nämlich einen Lastenausgleich? Und zweite Frage, ist es Zufall, dass diese Anfrage von den Grünen gestellt wurde?
Nein, also man kann das Ganze erstmal unter einer Überschrift stellen und das heißt täuschen, vertuschen und lügen. Ganz eindeutig, denn diese Aussagen einer sogenannten Sonderabgabe, die ist also schon Jahrzehnte alt, schon vor 9/11, also schon in den 90er Jahren. Da wurde schon über diese Thematik gesprochen, weil man wusste, dass das Finanzsystem auf einen Punkt hinausläuft, wo man nur noch durch Massenenteignungen überhaupt das System vermeintlich retten kann. Man will es gar nicht retten, sondern es geht um die Umverteilung der Vermögenswerte von fleißig nach reich. Nicht von arm nach reich, weil die Armen die haben ja gar nichts zu verteilen. Und genau das findet hier statt. Und wenn wir jetzt sehen, dass diese Argumentation gebracht wird, die schon Jahrzehnte alt ist, ich habe da glaube ich schon auch 2006, 2007 Interviews zu gegeben, damals noch im Alpenparlament und wo auch immer, die findet man auch im Internet über diesen Lastenausgleich. Und der ist ja auch 2019 im Dezember noch einmal aktualisiert worden. Und zwar nämlich diese Vermögensabgaben und auch die Zwangshypotheken, die damit drin sind. Übrigens mit Wirksamwerdung vom 01.01.2024 werden diese Veränderungen wirksam. Und was dahinter steht, das kann man sich dann ausrechnen. Und jetzt wird es mehr oder weniger vorbereitet. Und hier wird quasi durch Täuschung, durch Lügen und Vertuschung eine Corona-Krise und eben halt dieser Ukraine-Krieg wirklich irrtümlich vorgeschoben, oder eben halt auch vorsätzlich vorgeschoben, um damit eben halt ein vermeintliches Argument zu haben, dieses Ausnehmen der Bürger noch einmal mit einem Turbo zu versehen, wie es schon seit Jahrzehnten geplant war. So einfach ist das.
Ich möchte doch noch mal nachfragen, was würde das denn bedeuten oder wie könnte diese Abgabe heutzutage im Einzelnen aussehen?
Ja, wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Damals vergleichen wir das mal mit Anfang der 50er Jahre. Jeder Bürger, der eine Immobilie hatte, dessen Immobilie wurde bewertet. Und diese Bewertung war die Grundlage. Und davon hat man dann einfach 50% genommen von dieser Immobilienbewertung und hat diese dann als Zwangshypothek eingetragen. Und die Bürger bekamen dann auf ihre finanzierte, bezahlte Immobilie eine Zwangshypothek eingetragen. Und die mussten sie dann über 30 Jahre lang zurückziehen. Ob das jetzt genau so wiederkommen wird, das kann man noch gar nicht beurteilen. Man erkennt aber, dass hier Tendenzen sichtbar werden und ich vermute, es wird in die Richtung gehen. Nun sagen viele, ich habe ja Schulden auf meiner Immobilie und für diese Schulden kann mir keine Zwangshypothek eingetragen werden. Das ist richtig, obwohl es da momentan auch ganz viele andere Modelle gibt, dass man sagt, gründe einen Verein oder eine Genossenschaft und dann kann niemand darauf zugreifen. Das halte ich persönlich ganz offen gesagt für schlichten Unsinn. Auch wenn diese Geschäftsmodelle momentan eine große Runde machen, da muss ich ganz klar sagen, nein. Denn wir brauchen erstmal eine Rechtsstaatlichkeit, bevor wir mit rechtsstaatlichen Mitteln überhaupt solchen Dingen begegnen können. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, weil es kommen ja sehr viele Mails zu diesem Thema, die mich dazu fragen. Wichtig ist für mich hier zu erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zwangshypothek bevorsteht. Und das bedeutet, dass viele, zum Beispiel schuldenfreie Immobilien, gerade von älteren Bürgern, diese Zwangshypothek nicht bezahlen können, weil ihr Haus war die Altersversorgung. Und das wurde ja über Jahrzehnte den Menschen eingeprägt. Wir verbauen deiner Zukunft ein Zuhause. Und so hatten dann die Bausparkassen haben dann damit beispielsweise geworben. Und dann heißt es, das Haus ist die beste Altersversorgung. So, jetzt sind die Leute schuldenfrei, wohnen in ihrer Immobilie. Und jetzt kommt eine Zwangshypothek. Sie sind aber mittlerweile Rentner und haben keine liquiden Einnahmen mehr und eine relativ mangelhafte Rente. Die können das nicht finanzieren. Das bedeutet, dass viele dieser Häuser dann in die Zwangsversteigerung geraten können, was natürlich dazu führt, dass die Immobilienpreisverfälle noch weiter zunehmen. Wir haben neulich darüber gesprochen, auch in der Schweiz ist das der Fall, dass also große Teile auch der Immobilienangebote gar nicht mehr in das offizielle Angebot kommen, um nicht zu viel Angebot zu haben, um die Preise künstlich hochzuhalten. Das ist also kein EU-Problem, sondern ein europäisches Problem, was wir derzeit haben. Und so beginnt das Ganze zu einer Kettenreaktion zu werden. Und wenn dann zeitgleich noch auch die Zinsen steigen und viele Menschen in den vergangenen Jahren sich mit hohen Hypotheken belastet haben und dann plötzlich diese Hypotheken nicht mehr bedienen können, dann kommt eine zweite Welle der Zwangshypotheken. Und aus diesem Grunde spreche ich eben halt auch davon, dass der Immobilienmarkt dramatisch zusammenbrechen wird. Übrigens, er das auch schon gerade tut. Also es ist also nichts ganz Neues, aber es fängt gerade erst mal so ein bisschen an. Es sind keine glücklichen Nachrichten für die Immobilieneigentümer, aber so schätze ich die Situation leider, leider ein. Und wenn ich sehe, wie da die Wahlen in Niedersachsen ausgehen, gerade jetzt, was wir gesehen haben letzte Woche, dann habe ich auch nicht die wirkliche Hoffnung, dass viele Leute gerade wach werden.
Ich möchte noch mal auf Nancy Faeser zurückkommen, die also sagt, dass aus dem Eigentum des Bundes Immobilien bereitgestellt werden für sogenannte Flüchtlinge und oder Geflüchtete. Man traut sich wohl, das Wort Flüchtlinge nicht mehr zu benutzen, weil es ja vielfach völlig fehlgedeutet wurde, weil ein Flüchtling ja was völlig anderes ist als ein Asylant. Kannst gleich noch mal was dazu sagen. Und aber wenn sie jetzt sagt, der Bund geht also mit gutem Beispiel voran, siehst du da eventuell auch eine Gefahr, dass auch hier irgendwann die Regierung sagt, so und jetzt müsst ihr alle mitmachen und müsst Raum schaffen?
Ja, natürlich. Also erstmal noch mal zu den Geflüchteten und den Flüchtlingen. Der Begriff Flüchtlinge ist natürlich ganz klar definiert. nach dieser Genfer Flüchtlingskonvention. Und dieser Genfer Flüchtlingskonvention entsprechen, ich sage mal, der weitaus größte Teil, ich will es vorsichtig ausdrücken, der Einwanderer in Deutschland definitiv nicht. Sondern jetzt spricht man von Geflüchteten. Das ist natürlich ein schöner Begriff und da sehen wir übrigens auch, wie die Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt wird, weshalb ich nicht glaube, dass man mit rechtsstaatlichen Mitteln sich gegen diese gesamten irrsinnigen Einflussnahmen in das Eigentum überhaupt retten kann. So, was war jetzt die weitere Frage? Jetzt habe ich es vergessen.
Ob du dir vorstellen kannst, dass man eventuell aufgefordert wird, als Bürger die Geflüchteten aufzunehmen?
Also rechtsstaatlich wäre das natürlich unmöglich, aber es hält sich ja eh keiner mehr dran. Das muss man sehen. Wir sind mehr oder weniger wirklich zu einer Bananenrepublik verkommen. Das muss man so sehen. Und ich halte das durchaus für möglich, dass man sagt, Moment mal, ihr habt 100 Quadratmeter Wohnfläche oder noch mehr. Ihr seid zu zweit, ihr seid Rentner. Also ich sage mal, 15 oder 20 Quadratmeter pro Person oder noch weniger müsste reichen. Gucken wir uns mal China an, wie die leben müssen. Die haben 6 Quadratmeter pro Person. Und dann könnte man ohne weiteres sagen, also da kommen zwangsweise eben halt neue Einwanderer rein mit einer entsprechenden hohen Bildung. Es soll ja auch die Bildung aktiviert werden, die man bei den Politikern selbst leider nicht findet, gerade in der grünen Area. Das heißt, die ungebildeten grünen Politiker setzen momentan auf den Zuzug von gebildeten Menschen aus dem Ausland. Also das Ganze ist so absurd, dass man kaum noch was dazu sagen kann.
Wir haben vorhin ein Interview eingestellt mit Dieter Bohlen, dem großen DSDS-Star, weiß ich nicht, alles, der macht ja alles da. Und der hat in diesem Interview, das war irgendeine Entrepreneur-Veranstaltung, also für Unternehmer, hat er unter anderem moniert, dass die Grünen kaum studiert hätten, kaum Schulabschlüsse hätten. Ich weiß von ihm selber, dass er Betriebswirtschaft studiert hat, dass er auch ein Rechner mit spitzer Feder ist und genau aufs Geld schaut. Und er ist natürlich empört und kann sich gar nicht vorstellen, wie das jetzt alles möglich ist. Er hat sich da noch verstiegen zu anderen Aussagen. Und das ist wirklich etwas, was mich erstaunt hat, dich wahrscheinlich auch. Denn er hat aufgefordert, dass die Kriegsparteien sich an einen Tisch setzen, um friedliche Verhandlungen zu nehmen. Er hat also wörtlich gesagt, diese Sanktionen, das Frieren dieser Firlefanz, das ist doch alles SCH-Punkt. Und hat da kein Blatt vor den Mund genommen. Und wie gesagt, die Grünen kamen ganz schlecht weg.
Er hat nicht gesagt, das SCH-Punkt, sondern er hat Scheiße gesagt. Das kann man sogar so wiedergeben. Das hat er nun mal gesagt auf der Bühne. Das heißt also, diese gesamte Politik momentan, die wir haben, die aus einer wirklichen massiven, geballten, fundamentalen Struktur der Nichtausbildung entsteht. Es sind ungebildete Menschen dort in einer hohen Position. Und das muss man einfach so deutlich sagen. Und das ist kein Bashen. Ich höre mir Reden von Frau Baerbock an, ich höre mir Reden von Herrn Habeck an und ich sehe einfach diese völlige Ahnungslosigkeit der völligen Nichtbildung. Und diese Menschen regieren natürlich oder wollen regieren und geben damit natürlich auch den eigentlichen Regierungen im Hintergrund. Ich denke da an die Kriegsindustrie, ich denke auch an die Flüchtlingsindustrie. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Flüchtlinge und auch die Flüchtenden mehr oder weniger industriell, mehr oder weniger strategisch in die Flucht regelrecht getrieben werden. Ob wir uns Afghanistan ansehen oder ob wir uns die Syrien-Konflikte ansehen oder auch andere Bereiche, das gehört ja zusammen. Das ist nur möglich, wenn man ein entsprechendes Personal in den sogenannten Regierungen haben, die einfach völlig ahnungslos sind.
Ich möchte noch mal auf das Zitat von Herrn Bohlen kommen. Also er sagt, dass Russland jetzt Gas für mehr Geld nach Asien verkauft und dass der Rubel steigt, während der Euro fällt. Das kann er einfach nicht verstehen.
Ja, ich bin sicher, dass er das versteht, aber er hat es so in den Raum gestellt.
Es ist ja schön, wenn sich solche Leute in diesen Positionen auch einmal äußern darüber, was falsch läuft und sich doch ein bisschen weiter hinauswagen. Man kann nur hoffen, dass eben, wir haben es am Anfang der Sendung gesagt, auch die Kollegen in der Haltungspresse sich einmal anders verhalten als das, was sie tun. Also ich komme noch mal auf deine lieblingsgrünen Politikerin Göring-Eckardt, die ja nun, wie gesagt, diesen Antrag gestellt hat oder die Anfrage, ob so eine Vermögensabgabe eventuell doch mal jetzt denn auch erhoben werden könnte. Wahrscheinlich auch, damit man wieder neue Sondervermögen installieren kann. Und sie spricht also von einer Notsituation wegen gleich mehrerer Krisen, Pandemie, brutaler russischer Krieg gegen die Ukraine, zunehmende Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Da ist sie also auch schon bei Cyberpolygon. Also sie scheint da so die Agenda ganz gut zu kennen. Und dann kommen die explodierenden Gaspreise dazu, die steigende Inflation und eben die Klimakrise, die mit Waldbränden, Artenaussterben und Überflutungen immer drastischer den Alltag bestimmt. Und alle Krisen, sagt sie, verschärfen die soziale Unwucht. Das heißt, sie hat offenbar, ich weiß nicht, ob das Mitarbeiter für sie gemacht haben, so ziemlich das schlimmste Angstszenario zusammengetragen, um damit zu verkünden, jetzt geht's den Bürgern an die Kasse.
Ja, und die Architekten dieser ganzen Fehlstellungen regen sich jetzt darüber auf und wollen unbedingt das Ganze als Notlage aufbauen, aufbauschen. Diese Notlage, die sie selber mit Wissen und Wollen oder auch mit Unwissen und Dummheit eben halt tatsächlich inszeniert haben. Genau hier entsteht das Problem, was ich immer sage, wenn Brandstifter sich als Feuerlöscher aufspielen und sagen, ich weiß, wie man den Brand löschen kann, haben aber selbst eine brennende Fackel in der Hand und fuchteln damit einfach wild und unkontrolliert rum. Das ist genau dieses Bild, was wir haben müssen.
So, und es ist jetzt nicht so, dass Frau Göring-Eckardt diese Anfrage mal einfach so gestellt hat, weil sie mal austesten wollte, wie die juristische Grundlage ist, sondern einige ihrer grünen Kollegen, insgesamt 4 an der Zahl, haben sich hier zusammengetan, und zwar eben auch Emilia Fester, dann von der Partei Die Linke Andreas Audretsch und der Realo Till Steffen aus Hamburg. Die haben für den übermorgen beginnenden Grünen Parteitag einen Antrag eingebracht für eine verfassungsfeste Vermögensabgabe.
Ja, und ich meine, Sie brauchen das gar nicht mehr so wirklich machen, weil es ist bereits vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wirklich wissen. Noch einmal, Lastenausgleichsgesetz Dezember 2019, da gab es offiziell noch kein Corona, zumindest noch nicht für die Bürger. Da gab es offiziell noch keinen Krieg, im Prinzip in der Ukraine. Aber da sind bereits im Dezember die Gesetze verändert worden, noch einmal, mit Wirksamwerdung zum 01.01.2024. Das bedeutet nicht, dass Sie 2024 erst die Vermögensabgabe ausrufen. Das können Sie theoretisch schon heute machen. Das wäre übrigens dann sofort der Startschuss, dass alle Vermögenswerte dramatisch einbrechen würden. In dem Moment, wenn es nur bekannt wird. Denn keiner kauft mehr ein Haus zu einem heute normalen Preis, wenn zum 01.01.2024 zum Beispiel die Immobilie halbiert wird im Wert. Interessant ist übrigens auch an der Stelle, dass wir gerade diese Zensusdebatten hatten in den letzten Jahrzehnten. 2011 war der erste Zensus. Da hat man das nämlich auch schon vorbereitet, um die Immobilien erst einmal zu erfassen für die Zwangshypothek. Und jetzt geht das Ganze natürlich auch noch weiter im Rahmen der neuen Grundsteuerreform. Auch da werden ja unglaublich viele Daten abgefragt. Das braucht man nämlich dann auch vermutlich, das ist meine Vermutung, für die Bewertung, wie man die Menschen dann schröpfen kann um ihr Vermögen.
Diejenigen, die bei uns länger im Kanal sind, die wissen, dass wir schon vor weit über 2 Jahren ein Interview der Bild-Zeitung mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach kommentiert haben, beziehungsweise du hast es gemacht, die ganz offen und unverhohlen schon vor 2 Jahren darüber gesprochen haben, Bezug nehmend auf dieses 2019 erstellte Papier.
Ganz genau, das ist nichts Unbekanntes, und es gab auch eine niedersächsische Ministerin, ich glaube für Innenpolitik, die das ein paar Jahre davor nochmal dargestellt hatte. Ich glaube 2008 haben wir auch darüber schon gesprochen, ich zum Beispiel in einem Interview mit dem, irgendwas war mit dem alten Parlament damals. Da haben wir genau über diese Debatten gesprochen. Mein Kollege Rico Albrecht hat auch schon bereits darüber Interviews gemacht. Die sind schon mittlerweile zwischen 10 und 20 Jahre alt. Das heißt, was hier stattfindet, ist nichts Neues, sondern man muss jetzt in irgendeiner Form Anlässe finden, respektive produzieren, Klammer zu, um damit dann zu sagen, so, jetzt können wir dem Volk auch erklären, warum wir das machen müssen. Und wenn die Menschen alle in Angst sind, dann ist es natürlich auch gut zu erklären nach dem Motto, okay, wir nehmen dir zwar dein Haus weg, aber dafür bleibst du am Leben.
Andreas, das ist jetzt fast Angst- und Panikschürerei. So empfinde ich das jetzt. Ich würde dich bitten, lieber mal was Konstruktives eben auch für unsere Hörer hier zu sagen.
Naja, konstruktiv ist das relativ schwer zu bewerten. Das ist keine Angstschürung. Ich erkläre, wie die Angst geschürt wird vom System, um genau mit diesen Methoden zu arbeiten. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass die Menschen mittlerweile völlig irre sind. Sie haben Angst vor einem Virus, wo die Wahrscheinlichkeit zu sterben bei unter 0,01% liegt. Aber die große Diskussion beispielsweise in Deutschland, dass ein atomarer Krieg diskutiert wird und wenn man in der Nähe einer Atombombe zum Beispiel, die gerade explodiert, wohnt, dann hat das schon größere Auswirkungen der Schädigung als 0,01% derjenigen, die dort leben. Also ich frage mich so langsam, wann platzt dieser Knoten, dass die große schweigende Masse doch wach wird und sich auch davon löst und zugibt und sagt, ja, ich habe mich geirrt, ich habe mich vor den Karren spannen lassen und ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Und das sind für mich gute Zeichen, wenn Menschen wie zum Beispiel ein Til Schweiger oder Menschen wie beispielsweise jetzt der Dieter Bohlen solche Dinge eben halt rausblasen, dass man merkt, Mensch, ich bin doch nicht alleine mit meiner Meinung. Oder Elon Musk im Moment, das ist ja nun einer der wichtigsten Personen überhaupt. Also in diesem Geldsystem, in diesem Geldadel, auch der sagt irgendwo, Mensch, du so nicht.
Ja, du meinst hier eine Meldung, die heute veröffentlicht wurde, dass Elon Musk eine Anfrage der Ukraine abgelehnt hat, die Nutzung von Starlink auf der von Russland besetzten Krim zu ermöglichen. Und er sagte dem politischen Analysten Ian Bremmer, dass er befürchte, dass eine ukrainische Offensive einen Atomkrieg auslösen könnte. Und er hat bestritten, dass er kürzlich mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen habe. Das heißt, dieser Vorwurf, das ist ja inzwischen ein Vorwurf, wenn man sich mit jemandem wie Herrn Putin trifft oder spricht, sei auf jeden Fall erhoben worden und aber ausgeräumt worden. Er sagt eben, dass ein Versuch, die Krim von den russischen Streitkräften zurückzuerobern, zu einem Atomkrieg führen könnte. Und er hatte ja, wie gesagt, als Russland in die Ukraine gegangen ist, hatten Elon Musk und die US-Regierung, da haben die also durchaus an einem Strang offenbar gezogen, jedenfalls meldet das Business Insider, da haben sie Tausende von Starlink-Systemen Kiew zur Verfügung gestellt, die da in diesem Zuge den ukrainischen Streitkräften es ermöglichten, in umkämpften Gebieten zu kommunizieren. Und da die Satellitenempfänger nur wenig Energie brauchen, konnten sie mit Aufklärungsdrohnen verbunden werden. Und du hast damals, ich erinnere mich genau, schon gesagt, im Prinzip ist das eine Einmischung in den Krieg durch einen sogenannten Philanthropen.
Richtig. Und jetzt wird für mich aber etwas ganz besonders interessant an dieser pikanten Stelle. Elon Musk hat sich vor den Karren damals spannen lassen und hat das gemacht. Und jetzt ist genau das, was ich gerade beim Normalbürger jetzt gesagt habe, was sinnvoll wäre, zu erkennen, man hat sich geirrt. Elon Musk erkennt offenbar, das zeigt eine hohe Intelligenz, dass das alles falsch gelaufen ist. Und er hat sich da selbst diesen Bären aufbinden lassen und hat geglaubt, da gibt es eben halt einen Bösen und dann gibt es einen Guten und damit ist das Bild zu Ende. Und jetzt hat er das Ganze beobachtet und stellt fest, nein, so nicht. Und jetzt ist es ja nicht, dass er sich mit Putin unterhält und mit Putin unterhalten muss. Das muss man gar nicht. Genau wie die Süddeutsche, glaube ich, geschrieben hat über uns auch. Wir hätten mit denen Kontakt und der würde uns finanzieren. Das wird dann gerne so ein bisschen suggeriert. Das wird nicht direkt gesagt, aber es wird immer so in den Raum gestellt. Das ist natürlich alles Blödsinn, sondern ich glaube einfach, es gibt Menschen, die noch selbst denken können. Und er macht dann einfach nicht mehr mit und sagt, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Das erscheint mir übrigens nicht wie abgespielt zum großen System zu gehören, weil die Kritiker immer gerne auch auf der Situation sind und sagen, ja, alles ist abgesprochen bis ins Detail und wir können gar nichts dagegen machen. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich nicht gewollt.
Ist eine persönliche Einschätzung von dir. Nichts Genaues weiß man nicht. Also vielleicht noch zum Hintergrund. Vergangene Woche hat schon die Financial Times berichtet, dass Starlink an der Front in der Ukraine katastrophale Ausfälle gehabt habe. Das wiederum hat zu Spekulationen geführt, dass er in den von Russland kontrollierten Gebieten abgeschaltet wurde. vielleicht auch abgeschossen, kann man sowas abschießen? Ich weiß es gar nicht. Und eben natürlich auch, um zu verhindern, dass der Kreml das Netzwerk dann selbst ausnutzt. Und Elon Musk hat auf Twitter mitgeteilt, er könne sich zu diesen ganzen Verbindungen nicht äußern, da die Informationen geheim seien. Und in einem Gespräch mit dem politischen Analysten der Eurasia Group, Ian Bremmer, Ende September, also vor 14 Tagen ungefähr, hat Elon Musk offenbar aber doch bestätigt, dass dieser Satellitendienst absichtlich deaktiviert wurde.
Ja, das sind natürlich jetzt alle Spekulationen und da können wir wirklich natürlich nur sagen, wir werden sehen, all diese Dinge werden nachher auffliegen, was wirklich passiert ist und das könnte dann in den Geschichtsbüchern auch Eingang finden.
Ja, hier heißt es, im Gespräch mit Bremmer soll Musk gesagt haben, er sei vom ukrainischen Verteidigungsministerium gebeten worden, Starlink auf der Krim zu aktivieren. Und die wurde bereits 2014, wie wir alle wissen, ja von Russland eingenommen. Und laut Herrn Bremmer hat Herr Musk aber angesichts des Eskalationspotenzials das auch abgelehnt. Und Bremmer zufolge hat Elon Musk behauptet, kürzlich mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen zu haben und er erklärte, dieser sei bereit zu verhandeln. Und Elon Musk schlug diesen Monat einen Friedensplan vor für die Ukraine, der als mit den russischen Interessen übereinstimmend angesehen und in westlichen Ländern scharf kritisiert wurde. In dem Gespräch drohte Putin, diesen Berichten zufolge, eben mit dem Einsatz von Atomwaffen. Sollte die Ukraine versuchen, die Krim zurückzuerobern, die natürlich auch als Stützpunkt der russischen Seestreitkräfte am Schwarzen Meer dient. Mit anderen Worten, Andreas, Elon Musk hatte vielleicht doch Kontakt zu Herrn Putin und hat sich eventuell überreden lassen, sich einzusetzen für diplomatische Gespräche.
Gut, das mag sein, das kann ich nicht beurteilen, aber ich muss da nochmal auf die Krim zurückkommen, weil die Krim ist wirklich ein ganz sensibler Zankapfel, um den es geht. Dass die Ukraine sagt, sie wollen die Krim zurückbekommen oder Russland sagt, sie wollen die Krim behalten, das sind die falschen Ansätze. Wir müssen rangehen an die Grundlage und ich muss da nochmal darauf hinweisen, weil du sagtest gerade ja, wie wir alle wissen, natürlich mit einem auch gewissen Unterton, weil das sind ja auch dann die Aussagen aus der westlichen Perspektive, dass die Krim mehr oder weniger annektiert und übernommen wurde. Real ist es so, dass als die Sowjetunion aufgelöst wurde, die ehemaligen Sowjetrepubliken einem Referendum unterworfen wurden, auch die Krim. Und da wurde gefragt, zu wem wollt ihr gehören? Wollt ihr selbstständig sein? Wollt ihr zur Ukraine gehören oder sonst was? Und die Krim hat sich damals, 91 war dieses Referendum, mit über 90% dafür ausgesprochen, nicht zur Ukraine zu gehören. Übrigens auch nicht zu Russland, sondern sie hatten ein separates Regierungspräsidium und ein separates Parlament bis 1995, glaube ich. Und das wurde dann von den Ukrainern unterbunden. Und sie wurden dann mehr oder weniger der Ukraine dann gegen den Willen des Referendums von 1991 zugeordnet. Ich möchte das nochmal kurz klären. Das kann man übrigens finden, auch ganz offen in Wikipedia. So viel Zeit muss sein, dass diese sachlichen Informationen da sind. Und als dann 2014 das neue Referendum da war, dann hieß es ja gleich von westlicher Seite aus dem Affekt heraus, das war manipuliert, das stimmte alles gar nicht und das war mit Lügen, die sind mit Waffengewalt zur Urne getrieben worden. Es kam aber ein Ergebnis raus 2014, was nahezu identisch mit dem von 1991 gewesen ist. Sie wollten wieder separat sein und sie wollten dann mit der Ukraine nicht mehr zusammen sein. Ich möchte nochmal klarstellen, dass aus meiner Sicht, meiner Meinung, meiner Interpretation hier eigentlich ein ganz stringenter völkerrechtlicher Vorgang einer Sezession stattgefunden hat. Und das sagen auch große Verfassungsrechtler, der eindeutig ist. Also mir ist das ganz wichtig, dass das nochmal geklärt wird. Und wenn Musk sich mit den Themen beschäftigt hat, dann wird er feststellen, auch wenn es eben halt als Putin-Versteher oder eben halt als furchtbar oder eben halt als was auch immer Terrorist, rechts oder sonst was verurteilt wird, die Wahrheit bleibt nun einmal die Wahrheit und um die geht es und mit denen muss man auch diskutieren, mit diesen Fakten.
Ja, wir kommen nachher noch zu einem Thema, wo ganz deutlich wird, dass die Haltung des Westens, was die Ukraine, Russland und den Krieg angeht, dass wirklich in großen, in den meisten Teilen der Welt eine völlig andere Auffassung herrscht. Und übrigens sehr viele Länder, aber wie gesagt, dazu später mehr, bei der UN-Vollversammlung für Frieden sich stark gemacht haben und bemerkenswerte und ergreifende Reden verschiedener Länderchefs dort gehalten wurden. Und da werden wir nachher auch reinlesen in diese Reden. Andreas, ich möchte jetzt, wir bleiben noch mal so ein bisschen beim Thema auch Gold und Geld und Vermögen. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die schreiben, dass auf dem physischen Goldmarkt eine massive globale Transformation stattfindet. Während westliche Investoren physisches Gold abstoßen, nutzen jetzt asiatische Käufer den anhaltenden Preisrückgang als günstige Gelegenheit, um in Edelmetalle zu niedrigen Preisen einzusteigen. Und das ist ja eigentlich eine sehr merkwürdige Entwicklung. Wie schätzt du das ein?
Also irgendwie ist es eine ganz interessante Situation, die sich da gerade aufbaut. Und man, also ich zumindest glaube, da schon ein Muster zu erkennen, dass man im Westen grundsätzlich irgendwie alles falsch macht in der Neuzeit, während man im Osten auf der Erfolgsstraße unterwegs ist. Das sehen wir ja in der aktuellen politischen Entwicklung. Es ist eine völlig verrückte Situation. Die Menschen im Westen, die glauben offenbar, dass die steigenden Zinsen die Anlage in physische Edelmetalle jetzt uninteressant gemacht hat. Und deshalb verkaufen offenbar so viele westliche Akteure, auch Privatmenschen, dieses kurzfristigen Denkens der totalen Gier, was dahinter steht, ihre Metalle und steigen jetzt in Geldwerte um, weil sie da höhere Zinsen zum Beispiel auf dem US-Markt bekommen. Aber offenbar haben sie eines nicht verstanden, nämlich die Kernschmelze des Finanzsystems in sich und dass demgegenüber natürlich die physische Wertigkeit, die man spüren kann, wenn man mal so ein Stück Gold in der Hand hat oder Platin oder Silber, dann spürt man ja schon durch die Kraft, durch die Energie, durch diese gebundene materielle Infrastruktur wirklich, wie wahnsinnig werthaltig das Ganze ist.
Also Kernschmelze hast du gesagt, Kernschmelze des Weltfinanzsystems. Wir haben ja darüber auch in den letzten Tagen schon öfter gesprochen. Eigentlich sind es sehr logisch nachvollziehbare Strukturen, was passieren kann jetzt. Aber diesen einfachen Umstand, dass also der Westen jetzt Metalle abstößt und Asien und der Osten wahrscheinlich auch kauft, warum kann das nicht erkannt werden? Ist das eine Frage der Gier, der Habgier?
Nee, dieser Schnelllebigkeit vielleicht auch. Ich glaube, dass das wirklich so ist. Im Osten und im Süden zum Beispiel, da denkt man relativ langfristig und nachhaltig. In Indien zum Beispiel, da war es schon immer so, dass Gold immer ein ganz wichtiger Part war. Und die Wichtigkeit, der Reichtum wurde in Gold mit Goldarmbändern beispielsweise unter ihren großen Talaren dann mehr oder weniger dann auch gezeigt und repräsentiert ab und zu. Und das ist ganz anders in diesen kurzfristig orientierten Spekulationsorgien, will ich mal sagen, wie sie im Westen ständig stattfinden. Und daher wurden offenbar auch jetzt zuletzt, weil kurzfristig hohe Zinsen locken in einer Inflationszeit, die gar nicht mehr zu kalkulieren ist, und daher wurden also große Mengen an Gold aus den Tresoren im Finanzzentrum in New York regelrecht abgezogen und nach Osten transferiert. Also es ist interessant, um die Nachfrage auf dem Goldmarkt zum Beispiel in Shanghai, aber übrigens auch in Istanbul zu befriedigen. Interessant, gerade die Türkei mit ihren hohen Inflationsraten, wo ja alles zusammenbricht, kauft momentan Gold. Also es ist schon interessant. Und dieser Transfer, der vollzieht sich absolut im Höchsttempo. Und auch hier erkennt man ein wiederkehrendes Muster aus meiner Sicht. Immer, wenn sich die Anleger im Westen zurückziehen und die Preise fallen, dann nehmen die Käufe in Asien zu und die Edelmetalle fließen nach Osten. Und das führt natürlich dazu, dass die Preise des Goldes stabilisiert bleiben. Und wenn dann die Goldpreise dann irgendwann wieder richtig steigen, dann kaufen die westlichen Anleger gern die Metalle wieder zurück. Also der Gewinn fällt dann wieder im Osten an. Es ist schon wirklich irre, denn gerade die westlichen, ja, ach so tollen Experten der Finanzindustrie, die fabulieren immer so gern von antizyklischen Strategien, von Critical Line Algorithmen und was auch immer da und machen eben halt exakt oft einfach das Gegenteil.
Da liegt schon wieder die Frage nahe, aus welchen Gründen tun sie das? Kann es reine Dummheit sein oder ist da eine Taktik dahinter, eine Strategie? Aber auf jeden Fall würde mich mal interessieren, Der Markt der Edelmetalle ist ja gar nicht so groß. Um welche Größenordnung geht es denn hier?
Also nochmal zur ersten Frage, warum machen Sie das? Das ist der schlichte Herdentrieb. Und dieser Herdentrieb, der unterdrückt das Wissen. Das ist interessant. Man macht immer das, was alle machen. Also man muss nicht glauben, wenn jemand gebildet ist und 3 akademische Grade hat, dass er auch nur ein Hauch weiterdenken kann, als von der Tapete bis zur Wand, so wie es auch viele Durchschnittsbürger tun, die das eben nicht gelernt haben. Ja, um welche Größenordnung geht es? Es sollen zum Beispiel seit Ende April 2022 zum Beispiel rund 527 Tonnen Gold aus den Tresoren alleine in New York und London abgeflossen sein. Das sagen also so die ganz großen Player in dem Markt. Gleichzeitig steigen die Lieferungen an großen asiatischen Goldverbraucher wie China, wo die Goldimporte im August natürlich einen 4-Jahres-Hoch erreichten, das steigt massiv an. Also 527 Tonnen sind schon gewaltige Größenordnung. Das entspricht ungefähr 10% des Staatsgoldes, mehr als 10% des Staatsgoldes der Bundesrepublik Deutschland, soweit. Ich glaube sogar der USA. Also das sind gigantische Größenordnungen und man kann sich eigentlich nur wundern, dass diese Werthaltigkeit gerade abgeht.
Also du sprichst hier gerade vom Goldvermögen der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es ja viele Legenden auch darüber. Die Frage ist, ist das überhaupt noch da und wenn, wo?
Ja gut, das ist die zweite Frage jetzt. Das hängt natürlich mit dem Goldstandard zusammen, damals aus dem US-Dollar. Das hat man 1944 im Bretton Woods-Abkommen damals vereinbart und man hat dann 1971 das Goldfenster geschlossen und die Wahrscheinlichkeit, dass das Gold, was zum Beispiel auch der Bundesrepublik gehört oder auch anderen Staaten gehört, dass das nicht mehr da ist, ist relativ groß, weil es über sogenannte Leerverkäufe an Großbanken, ich sag mal, widerrechtlich verliehen wurde, um es zu verkaufen. Das ist ein ganz heißes Thema.
Denn wenn es noch da wäre, ich bin sicher, dass die Grünen schon darauf gekommen wären, oder?
Ja, ich denke schon.
Der Herr Hofreiter vielleicht.
Hofreiter ist Spezialist für alles, klar.
Ja, genau. Sag mal, geht es denn nur um Gold oder geht es auch um andere Edelmetalle?
Naja gut, das Silber ist ja nicht nur das Gold des kleinen Mannes, sondern eben halt ein hohes Industriemetall. Silber wird auch in großen Mengen in Indien nachgefragt, weil Silber hat bestimmte Eigenschaften. Die höchste Reflexion zum Beispiel. Jeder Spiegel ist ja nichts anderes als ein Glas, der von hinten mit Silber beschichtet wird. Deshalb kann man ja nicht einmal erkennen, gucke ich durch ein Fenster oder gucke ich in einen Spiegel manchmal, weil tatsächlich die Reflexion 1:1 zurückgegeben wird. Auch bei Thermosflaschen zum Beispiel, das wird mit Silber im Prinzip bedampft, ein Glaskern, und damit kann man dann eben halt auch diesen thermischen Effekt dann erreichen. Und. Silber wird gebraucht, auch vor allem auch durch die Supraleitfähigkeit im Transport von Strom, weil wir ohne physikalischen Widerstand gewissermaßen den Strom transportieren können. Bei Kupfer ist das ganz anders. Also das gibt es unglaublich viel Nachfrage nach Silber in allen möglichen industriellen Bereichen.
Ja, nun ist natürlich seit einiger Zeit schon die Verunsicherung bei den Menschen im Lande groß, denn die Preise steigen derzeit nicht, sondern sind sogar in der Vergangenheit gefallen. Gibt es denn Hinweise, Ideen, Empfehlungen, die du vielleicht an dieser Stelle äußern kannst?
Ja, also wer wirklich noch ein bisschen Vermögen übrig hat, nachdem er seine persönlichen Dinge vorbereitet hat, wie Blackout und all diese Dinge, ganz klar Ruhe bewahren und vor allem den Überblick behalten. Und wer Metalle hat, der sollte sie halten. Wer noch keine hat, der sollte noch welche dazu kaufen. Also ich möchte hier noch einmal auf meinen letzten Finanzpodcast zurückkommen. Das macht mehr Sinn, als wenn ich da jetzt kurz durchstolpere. Und den nochmal empfehlen. Und ich werde dir nachher nochmal kurz den Link schicken, dass du den nochmal mit reinstellst. Die Zeitqualität ist ja extrem bewegt und man sollte hier wirklich zielführend handeln, aber vor allem auch unaufgeregt. Also gerade die Vermögen zum Beispiel des gehobenen Mittelstandes sind hier besonders gefährdet. Das sind letztendlich die Garanten unserer Wirtschaftsordnung gewesen. Da werden zum Beispiel viele Firmen verkauft, da werden Immobilien veräußert und es ist unglaublich wichtig, hier entspannt und geistesgegenwärtig zu regieren und zu reagieren. Und dann sehe ich gute Chancen natürlich auch für eine Sicherung. Dazu gehören dann auch die Edelmetalle und gerade wenn sie jetzt so günstig sind, lohnt es sich nachzukaufen und zwar vielleicht im physischen Drittelmix. Ich persönlich halte weniger davon, wenn Privatmenschen in Kupfer investieren oder solche Sachen. Das ist schon sehr speziell. Es braucht sehr viel Volumen. Auch andere Rohstoffe. Die Frage zum Beispiel nach Anlagediamanten ist aktuell massiv gestiegen, wobei ich hier definitiv nicht von irgendwelchen Halbedelsteinen oder Schmuck oder Industriediamanten spreche. Auch das ist ein ganz heikles Thema, weil da gibt es sehr viele vertriebliche Strukturen unterwegs, die dann sagen, okay, du kannst dir da mal für 3.000 oder 5.000 Euro irgendwelche Edelsteine kaufen. Da wird es schwierig, die eventuell wieder loszuwerden. Also das ist schon ein sehr spezieller Bereich mit hohem Vertrauenspotenzial und da braucht man auch ein gewisses Fachwissen für. Ich habe mich selbst damit beschäftigt und das ist wirklich hochspannend auch.
Ja, danke schön für diese Einschätzung. Die turbulenten Zeiten werden noch immer wilder und ich komme mal zur Erdgas-Thematik. Es droht sowohl für die Industrie als auch für die Bürger Rationierung. Das ist und wird immer deutlicher. Die Bundesnetzagentur hat ja schon Engpasszonen für Gas definiert. Diese Papiere werden aber unter strengem Verschluss gehalten. Und jetzt wollen halt energieintensive Unternehmen oder auch welche, die es gar nicht so sind, so intensiv, die wollen sich jetzt gegen die drohende Rationierung wehren. Und wollen überhaupt erst mal wissen, was ist das für ein Plan, der unter Verschluss gehalten wird? Wer ist betroffen? Wann erfahre ich, ob ich dran bin oder nicht und in welchem Umfang? Und das Wirtschaftsministerium äußert sich gar nicht. Staatssekretär Patrick Reichen sagt, die Knappheit sei regional nicht zu prognostizieren, aber Experten rechnen nach wie vor mit einer erheblichen Gasknappheit jetzt in den kommenden Wintermonaten. Wir sprechen hier oft über den Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Der hat ja neulich geäußert, wenn eine Gasknappheit eintritt, dann ist die Bundesnetzagentur der Staat und dann wird von dort aus bestimmt, wer abgeschaltet wird oder wer ein bisschen bekommt oder wer vielleicht dranbleibt im gewohnten Verbrauch. Müller sagt auch, ihr Bürger, ihr müsst jetzt 20% einsparen. Sonst nämlich gibt es Kürzungen bei der Industrie. Andreas, das ist ja wie so ein Damoklesschwert über den Menschen, die mit Sicherheit alleine aus Kostengründen und um ihr eigenes Portemonnaie etwas zu entlasten, angefangen haben, Gas zu sparen. Aber es kann ja sein, dass es nie reicht, weil Herr Müller sagt, es ist immer noch nicht genug.
Ja, der Rausch der Macht bei Bundeskanzler Klaus Müller, der geht langsam in die Höhe, weil er ja nun offenbar über die Rohstoffe entscheiden kann. Und wer über die Energie entscheidet, der hat definitiv die Macht. Und sein Pendant, Herr Olaf Scholz, der ja gewissermaßen dann unter ihm steht, das ist ja geklärt worden, wenn er der Staat ist, der hat dann natürlich auch das Nachsehen. Ja, wir sehen hier natürlich eine Situation, das ist die Unkenntnis, wie Unternehmen funktionieren. Denn Unternehmen, die nicht kalkulieren können, sind komplett verloren. Die sind lost. Das ist ein Riesenproblem, weil kein Unternehmen momentan planen kann. Gerade in Anbetracht der angeschlagenen Lieferketten, ich will es vorsichtig ausdrücken, brauchen sie Rohstoffe, um zum Beispiel etwas zu verbauen. Dadurch, dass die Lieferungen jetzt aber lange dauern, müssen sie jetzt schon bestellen, um im Januar beispielsweise Rohstoffe zu haben, um ihre Produkte fertigen zu können. Die können aber nicht bestellen, weil sie nicht wissen, ob sie vom Gas abgeschaltet werden. Das ist im Prinzip ein Fiasko. Das ist der GAU, der größte anzunehmende Unfall, den ein Unternehmen überhaupt haben kann. Und wir sehen die Widersprüchlichkeit in der Truppe, die wir Regierung nennen, die in Berlin sitzen, indem man jetzt zum Beispiel auch gerne sagt, Herr Scholz hat gerade da eine große Überschrift wieder produziert in der, ich glaube, Welt, die Gasspeicher sind jetzt zu 95% voll und wir werden das Ganze schaffen und suggeriert schon wieder dem Normalbürger, als ob wir eine bestimmte Anzahl von Gasflaschen haben, die wir brauchen zum Grillen im Winter und wir haben genug, damit kommen wir durch. Aber ohne den permanenten Nachfluss von neuem Gas funktioniert das nicht, weil diese Gasbehälter keine Reserven sind, sondern lediglich Puffer, die man braucht, weil im Winter mehr verbraucht wird, als neu zuströmt. Wenn aber der Zustrom abgebrochen ist, dann sind die Puffer ganz schnell alle.
Ja, also Herr Müller hat ja von Engpasszonen in Deutschland gesprochen. Und diese Regionen sollen geheim bleiben. Im Einsatzfall einer sogenannten nationalen Gasmangellage oder auch, wie es hier heißt, nicht marktbasierten Solidaritätsanfrage eines Mitgliedstaats, können dann für einzelne Engpasszonen Gasverbrauchsreduktionen angeordnet werden.
Also es sind erst einmal bekannte Zonen, das haben wir auch schon besprochen. Wenn wir Bayern uns ansehen beispielsweise, das ist so eine Zone. Bayern gerät momentan als Vorzeigeteil der Ökonomie, genau wie Baden-Württemberg, in große Schwierigkeiten, weil nämlich die Gasreserven von Bayern auf österreichischem Staatsgebiet liegen und sie darauf angewiesen sind, dass der Hahn in Österreich auch aufgemacht wird. Und wenn die das nicht machen, dann hat Bayern ein Problem. Mit anderen Worten, dieses Dahinfabulieren von irgendwelchen Dingen nach dem Motto, ich habe es in der Hand und es soll auch keiner genau wissen und wir regeln das schon alles, macht das Ganze noch schlimmer.
Ja, und die betroffenen Unternehmen eben, die wissen natürlich auch in Bayern und Baden-Württemberg, dass es für sie besonders schnell eng werden kann. Die rüsten sich jetzt mit juristischem Beistand gegen die drohende Rationierung und sie wollen jetzt wissen, wen es zuerst trifft. Das heißt, Andreas, da droht von allen Seiten Ungemach, weil wenn große, etwas energieintensivere Unternehmen plötzlich stillgelegt werden und dann die großen Klagen kommen, gegen wen? Gegen die Bundesnetzagentur oder vielleicht auch gegen die sogenannte Sicherheitsplattform Gas? Haben wir ja neulich schon mal drüber gesprochen. Es wird ein reines Tohuwabohu.
Naja, also vor allem, wenn man sieht, dass jetzt die Wirtschaft oder der Wirtschaftsstandort Deutschland in hellen Flammen steht, um mal das Bild zu malen. Und wenn wir jetzt sagen, wir werden jetzt einen juristischen Prozess anstreben, das ist ungefähr so, wie als die Titanic damals untergegangen ist und der Vogel, also die Titanic bereits schon senkrecht stand und ins Wasser langsam abrutschte und es saß einer in der Kabine und hat seiner Sekretärin, das waren ja wohlhabende Leute, noch einen Haftungsforderungsbrief im Prinzip an den Hersteller der Titanic gerade getippt. Und genau das kommt einem mittlerweile so vor. Wir wissen erst einmal, wie lange die Mühlen der Justiz arbeiten und die brauchen ja nicht irgendwie eine Justiz Entscheidung, die irgendwann in 3 oder 5 Monaten oder in einem Jahr gefällt wird, nach dem Motto, so wäre es gewesen, sondern jetzt brauchen sie Informationen. Wenn wir dann auch noch wissen, dass die Gewaltenteilung Judikative, Legislative und Exekutive miteinander verzahnt sind, dass sie nicht mehr vorhanden ist und mehr oder weniger ein Staatsanwalt oder Richter bestimmt werden durch die Legislative, durch die Politik. Das heißt, ein Staatsanwalt, ein Richter wird durch die Legislative mehr oder weniger eingesetzt. Wo ist denn da die Gewaltenteilung? Das kann es nicht sein. Genau das sind die ganzen Dinge, die dabei jetzt auch noch nebenbei so hochkommen.
Ja, in Tichys Einblick heißt es, diese Sicherheitsplattform Gas, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dazu gehört ja auch die Trading Hub Europe. Das ist ein Privatunternehmen und die betreibt das Ganze. Das sei also keine Hoffnungsplattform, sondern eine, die unternehmerisches Handeln einschränkt, wenn sie handelt. Und verhindert werden soll so der unkontrollierte Zusammenbruch des Gasnetzes. Und hier heißt es, dazu müssen sich große Gasverbraucher, dazu gehören eben 2500 Unternehmen in Deutschland, auf der Plattform registrieren. Das Ganze wird von Trading Hub Europe, diese Firma, über die wir neulich gesprochen haben, die es noch gar nicht lange gibt, betrieben. Und das wirft laut dem Energierechtsexperten Gernot Rüdiger Engel der Hamburger Kanzlei Luther Fragen auf, etwa die nach der Sicherheit der übermittelten Daten. Und man ist jetzt im Moment dabei zu evaluieren, welche Daten vom THW abgefragt werden. Die müssen sich ja jetzt alle dort registrieren, um überhaupt in diesen Datenpool für Gaslieferungen eingerechnet zu werden. Und im Raum stehen allgemeine Angaben darüber, was die Kosten einer Nichtversorgung wären oder auch, welche gesellschaftliche Relevanz das jeweilige Produkt besitzt. Und es heißt hier, das zweite Unsicherheitsfaktor ist aber für viele Unternehmer nicht minder bedrohlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihnen das Gas einfach abgedreht wird? Und vor allem, wenn es passiert, wie lange wird der Zustand andauern? Solche Fragen können offensichtlich über Wohl und Wehe, über Sein und Nichtsein eines Unternehmens entscheiden. Und insofern ist das Bemühen um Planungssicherheit natürlich nur zu verständlich.
Ja, vielleicht nochmal zur Trading Hub Europe. Dieses Unternehmen ist keine ganze Neugründung, sondern eine Zusammenlegung von älteren Unternehmen. Aber diese Konzentration führt definitiv nicht zur Klarheit, sondern zur Unklarheit. Und das Hauptproblem, was wir hier haben, bei all diesen administrativen Verwaltungsdingen, da sitzen also wandelnde Ärmelschoner irgendwo an einem Schreibtisch und basteln da irgendwelche Formulare zusammen, was ist wichtig und was nicht. Und dann sehen die beispielsweise, da produziert einer eine bestimmte Schraube. Und dann sagt man, naja gut, so wichtig ist die Schraube nicht, die braucht man ja nicht wahnsinnig oft. Diese Schraube aber wiederum ein Grundmittel ist oder ein weiterer Rohstoff ist für irgendwelche anderen Produktionen, die daraus ein etwas komplexeres System in Form eines Mehrwertes schaffen. Dieses Ganze dann wiederum ein weiterer Zulieferer ist für eine noch größere Industrie, die dann nachher trotzdem wieder relevant sein kann. Wer will denn diese Komplexität überhaupt in irgendeiner Form durchdenken, welche Schraube wo nachher irgendwo landet und fünfmal hin und her durch den ganzen Erdball geschoben wurde. Das ist den Menschen doch gar nicht klar. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da Verwaltungsbeamte sitzen, die eine gute Ausbildung haben, aber eben halt Administrationsverwaltungsfachangestellte oder sonst etwas, und die gehen dann mehr oder weniger zurück auf die sogenannten Fachleute aus der privaten Wirtschaft. Und wer sind die Fachleute aus der privaten Wirtschaft? Lobbyisten der Großindustrie. Und welche Interessen verfolgen diese Industrie-Lobbyisten? Die verfolgen Interessen, eine EU zu installieren und zu führen. Die verfolgen eben halt die Interessen, kleine mittelständische Unternehmen kaputt zu machen. Genau die sind nämlich davon betroffen. Die Großindustrie ist gar nicht derjenige, der am meisten Schaden dadurch hat, sondern die Kleinen. Und wenn die Kleinen alle kaputt gehen, dann bedeutet das, dass große Märkte nicht mehr bedient werden können, weil die Produktgeber nicht mehr da sind, und die werden dann anschließend für ganz billiges Geld von den ganz Großen geschluckt. Das ist eben halt das Prinzip. Früher war es so, dass die Schnellen die Langsamen geregelt haben und gesteuert haben. Heute ist es so, dass die Großen die Kleinen schlucken. Und das hat nichts mit Qualität zu tun und schon gar nichts mit freier Marktwirtschaft, wie es heute noch völlig irrsinnig in irgendwelchen Universitäten permanent unterrichtet wird, aber falsch ist.
Das Kartellamt kann man dementsprechend eigentlich bald auch zumachen, oder?
Ja, natürlich, klar. Das ist mehr oder weniger auch so eine Organisation. Also wir müssen einfach wissen, was sind eigentlich tatsächlich Unternehmen? Ich habe gerade von einem Freund etwas gehört, das fand ich sehr interessant. Der hat mal beschrieben den momentanen Zustandsbericht. Und er hat geschrieben, alle waren mal erfolgreiche Unternehmer in der Vergangenheit. Er spricht hier von Deutschland. Ich kenne Leute, die sich nach dem Verkauf ihrer Firmen für viel Geld Mietshäuser gekauft haben. Mit Mietern und den damit verbundenen Aufgaben wollten sie jedoch nichts zu tun haben. Da hat man dann Hausverwaltungen engagiert. Das heißt, die Unternehmer sind gar nicht mehr in ihrem Unternehmen aktiv tätig. Das ist ein großes Grundproblem. Ich kenne Leute, die haben sich zum Beispiel Ferienapartmentsanlagen gekauft, aber Betten machen für andere, das wollen sie auf gar keinen Fall. Dafür haben sie dann ausländische Arbeitskräfte eingestellt, die dann irgendwann nicht mehr kamen. Ich kenne Leute, die haben Restaurants, aber die wollen nicht selbst kochen. Ich kenne Leute, die haben ein Event-Business investiert, dort aber ein Zelt aufbauen können sie zum Beispiel nicht. Ja, ein anderer zum Beispiel vermietet mobile WCs, also Toiletten. Die werden immer gebraucht, sagen die Unternehmer dann. Aber dieses Saubermachen, das würde er nach eigenen Worten nie im Leben tun. Ja? Und ein anderer hat sich zwei Weinberge gekauft, aber die hat er noch nie gesehen. Und das ist das Problem. Also ich kenne Leute, die haben sich Wälder gekauft, weil sie sagen, Holz wird immer knapper, aber sie haben noch nie einen Baum abgesägt. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, der klassische Unternehmer, den es damals gab, der selbst noch die arbeiten konnte, die in dem Unternehmen das Herzstück war, die gibt es heute gar nicht mehr. Wir haben heute nur noch Investoren, die keine Ahnung haben von dem, was da läuft, sondern nur noch das Thema Geld verdienen und Marge und Profit im Kopf haben. Das ist die Grundlage für all diese irrsinnigen Entwicklung.
Dankeschön für den kleinen Ausflug. Da hast du sicher einigen Menschen aus dem Herzen gesprochen, Andreas. Ich komme noch mal aufs Frieren. Dein Lieblings-Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble, der ja auch schon aufgefallen ist durch gewisse Gedankenlücken in seinem Leben, der hat bei Bild TV jetzt den Menschen ins Gewissen geredet. Und da geht es dann auch natürlich um Gas sparen und so weiter. Und man müsse jetzt mal aufhören, den Staat als eine Art Supermarkt zu begreifen, der immer nur gibt, sagt er. Und Strom kann eben schon auch mal ausfallen, meint er. Und auf den Hinweis der Bild-Zeitung, dass diesen Winter viele Menschen frieren würden, hat Herr Schäuble dann ganz einfach wörtlich geantwortet, dann zieht man halt einen Pullover an oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern erkennen, vieles ist nicht selbstverständlich.
Ja, vielleicht macht Herr Schäuble irgendwann nochmal eine neue Organisation, die ins Leben gerufen wird und die heißt dann Erfrieren gegen Putin oder eben halt auch Verhungern gegen Putin. Und dann haben wir das Problem ja endlich gelöst. Also das ist mittlerweile eine solche wirkliche Verachtung und Verhöhnung der Menschen. Und das ist das, was mich wirklich dabei stört. Aber interessanterweise sehen wir, dass in den Wahlen immer noch diskutiert wird, ob jetzt Rot-Grün oder Schwarz-Gelb oder wer auch immer. Interessanterweise erkennt keiner so richtig, dass die Parteiendemokratie auf ganzer Ebene versagt hat. Es muss offenbar noch ein bisschen schlimmer kommen, aber diejenigen, die vorbereitet sind, und das sind ja die Menschen, die wir hier auch ansprechen, die haben hier ganz klar einen Vorteil.
Ja, ich danke dir. Herr Schäuble sagt übrigens auch, dass so viele Deutsche gerade lieber weniger arbeiten wollen, zum Beispiel in Teilzeit und nicht am Wochenende. So ein bisschen das, was du vorher mit dem Unternehmertum auch gesagt hast. Und jetzt wird aber Schäuble dann ganz streng und sagt, das wird nicht funktionieren, denn überall fehlen Arbeitskräfte und immer nur Spaß haben, das ist keine Lebenserfüllung. Die Deutschen sollen also nicht nur frieren, sie sollen arbeiten und sollen nicht auf andere Hilfe, schon gar nicht auf den Staat bauen.
Ich sag doch, immer mit der flachen Hand ins Gesicht des Volkes schlagen und dabei grinsen.
Ja, und dabei hat er noch einen Rat an die Menschen, immer auch ein paar Kerzen, Streichhölzer und eine Taschenlampe zu Hause haben. Tja. Also, er sagt, man muss nicht resignieren, sondern man muss arbeiten.
Das erinnert mich an Waschlappen Kretschmann, der ja den Menschen auch erzählt hat, wie man sich in Zukunft duscht.
Ja, duschen nicht, Waschlappen.
Waschlappen Kretschmann, habe ich gesagt.
Ja, aber duschen gar nicht mehr, sondern nur noch Waschlappen.
Mir geht's um den Begriff Waschlappen Kretschmann, so schön.
Ah, okay, der geht in die Geschichte ein. Ich hatte immer Thermostat Kretschmann noch im Kopf, der also sich niedergelassen hatte auf die Knie, um den Menschen beizubringen, wie ein Thermostat an der Heizung funktioniert.
Thermostat klingt mir fast ein bisschen zu intelligent. Waschlappen Kretschmann finde ich schöner.
Und ihr müsstet jetzt das Strahlen in Andreas Augen sehen. So, jetzt gehen wir ins Ausland. Und es gibt einige Berichte im Ausland über die Lage in die Energiekrisenlage in Europa, aber auch in Deutschland. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die berichten jetzt, dass ein Machtkampf stattgefunden hat oder stattfindet angesichts der Ölreduzierung, der Drosselung durch die OPEC Plus. Und dieser Kampf, vielleicht sogar Krieg, ist jetzt entbrannt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Saudi-Arabien. Und in dem Deutsche Wirtschaftsnachrichten-Artikel heißt es, dass sich die Auseinandersetzungen zuspitzen, nachdem das Kartell eben die geforderte Erhöhung der Ölförderung abgelehnt hatte. Die USA hatten das ja gefordert und stattdessen sogar gedrosselt hatten, fordern jetzt mehrere amerikanische Politiker ernste Konsequenzen. Zum Beispiel der Vorsitzende des US-Ausschusses für Auswärtige Beziehungen, der demokratische Senator Robert Menendez, der dringt auf ein Einfrieren der gesamten Zusammenarbeit der USA mit dem wichtigen Verbündeten im Nahen Osten. Wörtlich, die Vereinigten Staaten müssen sofort alle Aspekte unserer Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien einfrieren, einschließlich aller Waffenverkäufe und Sicherheitskooperationen, die über das hinausgehen, was absolut notwendig ist, um das Personal und die Interessen der USA zu verteidigen. Und er werde für die Zusammenarbeit mit der Regierung in Riad kein grünes Licht geben, bis das Königreich seine Haltung zum Krieg in der Ukraine überdenke. Die Amerikaner sind empört, weil Riad natürlich auch signalisiert hat, dass sie sich nicht mit Russland auseinander dividieren lassen, sondern dass im Gegenteil auch Saudi-Arabien für Friedensverhandlungen plädiert hatte.
Ja, das sind nichts anderes als die normalen Verhandlungsmuster, die auch USA an den Tag legt. Bloß wenn es andere machen, ist das nicht so gut. Denn hier wird nach ökonomischen Prinzipien im Prinzip entschieden. Und wenn die jetzt sagen, wir wollen jetzt eben halt unseren Profit entsprechend nutzen. Übrigens hängt das auch damit zusammen, dass Arabien definitiv mehr Profit braucht, weil sie auch in die Exploration müssen. Exploration heißt Suchen von neuen Ölförderungen. Und wenn man weiß, wie ein solches System funktioniert mit den Bohrungen, dass man unglaublich viele Fehlbohrungen hat, bevor man überhaupt ein neues Feld findet, was man nutzen kann, dann weiß man ungefähr, wie viel Kapital da drin steckt. Das ist ein Unterschied zu den sogenannten Developments, das heißt also die Erweiterungsbohrungen, die stattfinden. Ich habe mich da mal Jahre mit beschäftigt, das ist sehr interessant. Da hat man riesengroße Ölfelder, die über hunderte von Quadratkilometer groß sind. Und da weiß man ganz genau, wenn ich hier ein Loch reinbohre, dann komme ich irgendwann an dieses Ölfeld ran. Aber dann ist irgendwann das Ölfeld auch nicht mehr in der Form so vorhanden, sondern es kann auch irgendwann mal verenden, dass nur noch so wenig drin ist, dass es sich nicht mehr lohnt, rauszuholen. Und dann wird das Ding dicht gemacht. Also muss man auch Explorationen durchführen. Und dazu braucht man Geld und dazu braucht man Profit. Das ist also auch der Hintergrund aus rein unternehmerischer Sicht.
Aus rein unternehmerischer. Es gibt aber auch geopolitische Einordnungen und die sprechen hier auch eine deutliche Sprache. Auf jeden Fall ist Joe Biden, den man als US-Präsidenten bezeichnet, tief enttäuscht und er hat gestern Konsequenzen angekündigt und wörtlich gesagt, ich werde nicht ins Detail gehen, was mir vorschwebt, aber es wird Konsequenzen geben. Und wenn das Repräsentantenhaus und der Senat wieder zusammenkommen, dann wird es einige Konsequenzen geben. Das wird aber nach der Zwischenwahl sein. Also das dürfte auch noch interessant sein, denn die steht ja jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika schon ins Haus. Ja, also die Beziehungen zwischen USA und Saudi-Arabien, die sind ja schon länger ein bisschen angespannt. Vordergründig hat sich das ja auch entzündet an der Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi in Istanbul. Und in dem Artikel hier von den Wirtschaftsnachrichten, deutschen Wirtschaftsnachrichten, heißt es, bedeutsamer dürfte die von der Regierung in Riad seit einigen Jahren verfolgte geostrategische Linie sein, sich zunehmend an eigenen Interessen und außenpolitisch auch verstärkt an China und Russland orientiert. Und der Einflusszuwachs Chinas auf der arabischen Halbinsel gründet sich in erster Linie auf den Umstand, dass das Reich der Mitte in den vergangenen Jahrzehnten zum größten Käufer von saudischem Rohöl aufgestiegen ist. Und zudem haben beide Staaten ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit zuletzt erheblich verstärkt, also auch wieder eine Machtverschiebung, haben umfangreiche neue Investitionsabkommen miteinander abgeschlossen und das Fundament der chinesisch-saudi-arabischen Beziehungen scheint sehr gefestigt zu sein. Und mit Blick auf Russland sorgt in Washington natürlich auch für Unmut, dass Saudi-Arabien den Krieg Moskaus gegen die Ukraine eben nicht verurteilt, sich auch nicht an den von den westlichen Staaten erlassenen Sanktionen beteiligt und dass Saudi-Arabiens Energieminister, darüber hatten wir auch gesprochen, die jüngste Förderkappung zusammen mit dem unter US-Sanktionen stehenden russischen stellvertretenden Ministerpräsidenten Novak unterzeichnete. Und das hat wirklich dort für Irritationen gesorgt, Andreas. Und Saudi-Arabien, man kann ja jetzt nicht sagen, dass Saudi-Arabien über irgendein kleines arabisches Land sei im Zuge dieser geostrategischen und geopolitischen Entwicklung.
Also was ich vielleicht noch mal an der Stelle sagen möchte, du sprachst hier gerade den Alexander Novak an, der stellvertretende Ministerpräsident unter Ministerpräsident Michail Mishustin heißt er ja. Und man muss dazu wissen, dass diese alleine beiden Vorzeigepolitiker aus Russland wirklich beide Erfahrungen haben im unternehmerischen Denken, beide Wirtschaftswissenschaftler sind, also wirklich hochgradigste Fachleute, die ökonomische Prozesse und Zusammenhänge weltweit makroökonomisch einordnen können. Und wenn ich mir dann eben halt einen Herrn Habeck dagegen ansehe, da wird mir immer dann ganz komisch an der Stelle. Also kommen wir mal zurück zu der Thematik Saudi-Arabien. Nein, das ist natürlich nicht irgendein Land, sondern traditionell ist das ein wesentlicher Eckstein, auf den sich die amerikanische Machtentfaltung seit dem Zweiten Weltkrieg erst überhaupt gestützt hatte. Man hat nämlich das Öl und die Rohstoffe aus Arabien gewollt. Man hat die aufgebaut. Man hat ihnen dann auch gesagt, okay, wir machen es so, wir entscheiden, wie hoch die Preise, wie hoch die Fördermengen. Das heißt, es lief immer alles intern über ein Kartell dieser OPEC-Geschichte und da spielte USA eine große Rolle. Und davon hat sich auch Arabien dann mehr oder weniger unterjochen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, wo sie sagen, es reicht. Die Amerikaner haben bisher immer die Macht darüber gehabt, weil die gesagt haben, die bekommen von uns Waffenlieferungen. Aber im Gegenzug hat sich dann Arabien entschieden, aber auch eines, nicht nur die Preisgestaltung und die Fördermengen zu regeln, sondern auch den Petrol-Dollar einzuführen. Zur Erinnerung, von 1944 bis Anfang der 1970er Jahre gab es einen goldgedeckten Federal Reserve-Dollar. Und der ist 1971 dann unter Nixon durch die Schließung des Goldfensters abgeschafft worden. Das heißt, der Dollar war plötzlich völlig wertlos. Wer wollte dann noch Dollar haben? Und in dieser Phase hat sich Arabien bereit erklärt und hat gesagt, wir werden alle unsere Ölvorkommen verkaufen, immer auf US-Dollar. Wir nehmen keine andere Währung als US-Dollar. Und dieses System, diese fragile Architektur wackelt jetzt. Also wenn jetzt Biden hier so ganz großmundig davon spricht und sagt nach dem Motto, wir werden jetzt sehen, welche Maßnahmen wir gegen Arabien einführen, das wird nicht funktionieren. USA ist bekannt dafür, schwache Länder anzugreifen und zu zerstören, die sich nicht wehren können. Ob das Libyen ist, ob das Afghanistan ist, ob das Syrien ist und so weiter. Aber hier haben sie mit wirklichen Gegnern zu tun. Und man muss eben halt wissen, dass Arabien in Verbindung mit russischen Experten, ob das der Ministerpräsident und deren Stellvertreter ist, aber auch eben halt mit den Chinesen, die auch eine sehr starke Vorzeigeökonomie haben und die natürlich jetzt auch schon Druck hinterrücks machen auf Saudi-Arabien, in Zukunft das Öl auch in Renminbi bezahlen zu können. Also in der chinesischen Währung in Yuan. Das wäre der Todesstoß aus meiner Sicht des US-Dollars. Und viele haben deshalb nicht verstanden, wie gefährlich es ist, jetzt überhaupt irgendwo in Währungen investiert zu sein. Auch wenn der US-Dollar vermeintlich steigt, real fällt er nur etwas langsamer als die anderen Währungen, die immer gegenübergestellt werden, die sich gerade im Absturz befinden. Diese Zusammenhänge sind wichtig zu erkennen.
Danke für diese Erläuterungen. So, wir kommen zu einem Thema, das wir vorhin schon angekündigt haben. Und zwar hat Ende September ja die UN-Vollversammlung stattgefunden. Und da ging es unter anderem auch um den Ukraine-Krieg. Und eine erstaunliche Meldung ist bei MSN erschienen. Das ist ein Webportal von Microsoft, das verschiedene Informationsdienste anbietet. Ihr habt bestimmt schon viele Meldungen von denen auch gelesen. Sie stehen jetzt nicht unbedingt im Verdacht, politisch unkorrekt zu sein. Umso erstaunlicher, welcher Artikel dort erschienen ist, der allerdings, ich bin ehrlich, aus meiner Recherche heraus keinen Niederschlag in unseren deutschsprachigen Medien gefunden hat. Und zwar die Überschrift lautet, was Ihnen die Medien nicht über die UN erzählt haben. 66 Nationen forderten bei dieser Versammlung ein Ende des Ukraine-Kriegs. Und das war die UN-Generalversammlung in New York. Und das war auch die 77. Sitzung, um es jetzt ganz genau zu machen. Stattgefunden hat das Ganze am 26. September diesen Jahres, also ist gut 2 Wochen her. Und man hat hier haben einige Autoren sich zusammengetan und haben die Reden der führenden Politiker der Welt auf dieser UN-Generalversammlung in New York gelesen und haben zusammengestellt, was dort gesagt wurde. Und die allermeisten von diesen Ländern verurteilten den Einmarsch Russlands in der Ukraine als Verstoß gegen die UN-Charta. Und viele haben aber jetzt dann sich eingesetzt für eine friedliche Weltordnung und eben auch für Friedensverhandlungen. Und es gab also 66 Staats- und Regierungschefs dort auf dieser Generalversammlung der Vereinten Nationen, vor allem aus dem globalen Süden. Und ihre Reden haben sie dazu benutzt, dringend jetzt zur Diplomatie aufzurufen, um den Krieg in der Ukraine friedlich zu beenden, durch Verhandlungen, wie es eben auch die UN-Charta verlangt. Und die Auszüge sind hochspannend aus diesen Reden. Zum Beispiel der senegalesische Präsident Macky Sall, der ist übrigens auch amtierender Vorsitzender der Afrikanischen Union, der sagte: Wir fordern eine Deeskalation und eine Einstellung der Feindseligkeiten in der Ukraine sowie eine Verhandlungslösung, um das katastrophale Risiko eines potenziellen globalen Konflikts zu vermeiden.
Also spannend, dass du mit Senegal anfängst. Das ist ja eins der beiden Länder in Afrika, die gerade eine Absichtserklärung unterzeichnet hatten, ein Rohrleitungssystem, eine Pipeline mit Öl und Gas zu legen, eben halt hoch Richtung Europa, nämlich zur Küste. Und ausgerechnet die stehen gegen diese Sanktionen, die ausgerechnet von der EU, Europa und EU sind zwei völlig verschiedene Dinge, aus meiner Sicht sogar gegenteilige Situationen, aber das ist schon ein Signal. Ich habe mir das mal angeguckt, das sind 66 Staaten. Alleine die drei Staaten, China, Indien, Indonesien, machen alleine ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Nur diese drei von 66. Also das heißt natürlich, dass die anderen kleiner sind. Aber da sind auch Länder drin, wie die Türkei mit über 80 Millionen Einwohnern. Und da gibt es ganz, ganz viele, die davon sind. Und hier wird genau wieder deutlich, repräsentativ, dass diejenigen, die nicht gegen Russland Sanktionen ausgerufen haben, und das sind eben halt über 90% der Weltbevölkerung, die das nicht getan haben, die sich nicht gegen Russland ausgesprochen haben, und nur 10% haben sich gegen Russland mit Sanktionen ausgesprochen. Und wir haben natürlich in der westlichen Welt den Eindruck, als wäre das der größte Teil, weil dargestellt wird nochmal, dass diese knapp 10% den größten Teil der Weltwirtschaft ausmachen. Und wenn man das mal versucht zu bereinigen, was wirklich Wirtschaft ist und was Pseudowirtschaft ist, nämlich die Spekulationsorgien und Papiere, dann wird man feststellen, dann ist das nur ein ganz kleiner Bruchteil, die diese westliche Welt ausmacht. Auch wenn es so dargestellt wird, als gäbe es diese 9% und dann gibt es den billigen, popeligen Rest der Welt. Das wird hier so ganz, ganz deutlich. Ein erschreckender Artikel, aber auch ein wohltuender in dem Sinne, dass es doch noch so viele Menschen gibt, die sich für den Frieden einsetzen wollen.
Naja, es ist der größte Teil der Menschheit. Es sind die Regierungschefs des größten Teils der Menschheit. Du hast es gesagt, Indien, China, Indonesien, Bangladesch, Brasilien, Mexiko, 5 europäische Länder sind dabei, Ungarn, Malta, Portugal, San Marino und übrigens auch der Vatikan. Und der kongolesische, also viele afrikanische Länder auch, der kongolesische Außenminister Jean-Claude Gakosso, der hat dort auch gesprochen. Ebenso der Premier von St. Lucia, einem kleinen Inselstaat in der Karibik. Und die haben hingewiesen auf Artikel 2 und 33 eben der UN-Charta, die Mitgliedstaaten eindeutig verpflichten, sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates zu enthalten und alle internationalen Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln zu verhandeln und beizulegen. Und es heißt, wir rufen daher alle beteiligten Parteien auf, den Konflikt in der Ukraine unverzüglich zu beenden, indem sie sofort Verhandlungen aufnehmen, um alle Streitigkeiten im Einklang mit den Grundsätzen der Vereinten Nationen dauerhaft beizulegen. Und das heißt hier wörtlich, als Länder des globalen Südens sehen wir eine Doppelmoral. Unsere öffentliche Meinung sieht den Ukraine-Krieg nicht so, wie er im Norden gesehen wird. Also eine ganz klare Distanzierung.
Ja, ganz klar. Und wir sehen hier auch eine latente, hybride Gegenmaßnahme gegen diesen Monopolismus, den die USA für sich verbuchen konnte und diese Unipolarität jetzt auf eine Multipolarität auf neue Füße stellt. Und das Ganze läuft sehr intelligent ab. Und die USA stehen da natürlich jetzt mehr oder weniger mit dem Rücken auch an der Wand. Und wir sehen, in welcher Form das Ganze auch abläuft, dass hier offenbar konzertierte Aktionen hinter den Rücken bereits ablaufen. Man auch versuchen will, offenbar hier eine gewisse Ruhe drin zu haben. Wir sehen das ja auch momentan an den verhältnismäßig verhaltenen Reaktionen Russlands auf den Angriff auf die Krimbrücke beispielsweise. Es werden keine Bombardements jetzt geflogen gegen private und zivile Ziele, sondern gegen bewusste militärische Ziele, wo natürlich auch private Menschen mit zu Schaden kommen können. Das ist ja die Argumentation, die USA ja auch immer dargestellt hat. Also hier ist momentan eine äußerst sensible Situation am Laufen und die Machtpotenziale der USA, die werden dann irgendwann der Vergangenheit angehören. Und das ist ja auch eigentlich richtig so. Also viele, die lehnen das ja auch ab und sagen, nein, nein, das stimmt ja alles gar nicht, aber nehmen wir mal das dieses Gericht in Den Haag, das Kriegstätertribunal in Den Haag. Und für alle Kriegsverbrecher auf der Welt gilt das, da werden diese Menschen dann eben halt vor diesem internationalen Kriegsgericht vorgestellt und müssen dann notfalls dann auch verurteilt werden. Aber dieses Kriegsgericht gilt nicht für US-Bürger. Und zum Beispiel eine solche Aussage alleine zeigt schon, dass hier ein Sonderstatus der unipolaren Machtsituation einfach vorhanden ist. Und das sind die Dinge, die dann eben halt jetzt auch als nächstes in die Diskussion kommen werden.
Ja, was auch spannend ist, dass die Staats- und Regierungschefs dieses globalen Südens das Versagen des UN-Systems beklagten. Nicht nur im Krieg in der Ukraine, sondern während der gesamten Jahrzehnte des Krieges und, wie es hier heißt, der wirtschaftlichen Nötigung durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Und so hat sich auch zu Wort gemeldet der Präsident von Osttimor, José Ramos Horta, und er hat sich direkt gegen die Doppelmoral des Westens gewandt und die westlichen Länder wörtlich aufgefordert, sie sollten einen Moment innehalten und über den krassen Gegensatz in ihrer Reaktion auf die Kriege in anderen Ländern nachdenken, in denen Frauen und Kinder zu Tausenden durch Kriege und Hunger gestorben sind. Die Reaktion auf die Hilferufe unseres geliebten Generalsekretärs in diesen Situationen war nicht von gleichem Mitgefühl geprägt. Also das sind sehr klare Worte. Es hat sich auch der Staatssekretär des Vatikans, Kardinal Pietro Parolin, zu Wort gemeldet. Der hat gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur das Regime der Nichtverbreitung von Atomwaffen untergräbt, sondern auch uns vor die Gefahr einer nuklearen Verwüstung stellt, entweder durch Eskalation oder durch einen Unfall. Um eine nukleare Katastrophe zu vermeiden, sei es unerlässlich, sich ernsthaft für eine friedliche Lösung des Konfliktes einzusetzen. Und er beschrieb die wirtschaftlichen Auswirkungen, die bereits jetzt die Menschen in der Ukraine ihrer Nahrungsmittel und Grundbedürfnisse beraubten und forderte alle Seiten, einschließlich der westlichen Unterstützer der Ukraine, auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor die Auswirkungen des Krieges zu zahlreichen humanitären Katastrophen im gesamten globalen Süden eskalieren. Andreas, damit sagen diese Staatschefs ja auch, dass sie Sorge haben um ihre eigenen Länder, die in diese ganze Kriegssituation mit hineingezogen werden, eben durch fehlende Lebensmittelversorgung und so weiter.
Ja, man erkennt jetzt natürlich, wie die Zusammenhänge sind. Und das Ganze beginnt und endet jetzt eben halt in dieser sichtbaren Größe in der Ukraine, wo eben halt dieser Krieg derzeit eben halt tobt. Und das ist das Problem. Und das ist ja gar kein Krieg gegen die Ukraine, sondern ein Krieg innerhalb der Ukraine. Der läuft ja schon seit 2014 mit verschiedenen Partnern. Der Russe ist ja jetzt quasi der Russe im Februar einfach dazugekommen als zusätzlicher Kriegspartner. Denn der Krieg läuft ja schon seit langem. Es gab ja schon zigtausend Tote, auch im Vorfeld, bevor Russland eingestiegen ist. Und genau diese Zusammenhänge, die werden jetzt immer deutlicher. Und ich sage mal ganz ehrlich jetzt, wer hat sich denn vor 5 oder 6 Jahren mit dem Thema Ukraine auseinandergesetzt? Das waren ein paar wenige Nerds, die gesagt haben, ich möchte gerne mal wissen, wie ist da die Geschichte? Und wenn man sich nicht viel, ja, aber nicht wirklich in dieser Form, sind Interessierte an der Politik gewesen, aber ich glaube eben halt, die Masse kriegt jetzt erst ein Gefühl dafür. Ich zum Beispiel beschäftige mich gerade mit der Geschichte von Finnland und auch da sind mir viele Dinge eben halt erstmal klar geworden, wie die finnische Historie aufgebaut ist. Das macht eigentlich auch keiner.
Ja, jetzt möchte ich kurz stoppen, nicht, dass wir jetzt noch nach Finnland kommen. Aber ich denke mal, 2014 war schon das Erwachen einiger Leute, die sich Fragen gestellt haben. Und spannend war ja auch die Rolle der Massenmedien, der Öffentlich-Rechtlichen. Wir finden noch zahlreiche Videos bei YouTube, wie dann von westlicher Seite her in NDR zum Beispiel, habe ich neulich gerade wieder was gesehen, gegen die Ukraine gehetzt wurde und die Ukraine eben als ein korruptes Land dargestellt wurde und so weiter. Also man wechselt ja auch die Seiten, wie es denn gerade mit dem Wind passt. Ja, und vielleicht noch als Abschluss ein Zitat von Sheikh Hasina, Premierministerin aus Bangladesch, die vor der Versammlung sagte: Wir wollen das Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Aufgrund von Sanktionen und Gegensanktionen wird die gesamte Menschheit, einschließlich Frauen und Kinder, bestraft. Die Auswirkungen bleiben nicht auf ein Land beschränkt, sondern gefährden das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen aller Nationen und verletzen ihre Menschenrechte. Den Menschen werden Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung vorenthalten. Vor allem Kinder leiden am meisten. Ihre Zukunft versinkt in Dunkelheit. Und sie sagt: Mein Appell an das Gewissen der Welt, stoppt das Wettrüsten, beendet den Krieg und die Sanktionen, sorgen Sie für Nahrung, Bildung, Gesundheit und Sicherheit der Kinder, stellt den Frieden her.
Ja, ich glaube, diesen Worten möchte ich nichts hinzufügen.
In diesem Sinne, ihr Lieben, wir denken, dass es wichtig ist, auch diese Stimmen, die 2/3 der Weltbevölkerung vertreten, hier zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte wie am Anfang die Kollegen bzw. Ex-Kollegen des Mainstreams auffordern, umfangreich die Wahrheit zu berichten. Es ist Zeit für jeden Einzelnen, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Wir hören uns im Abendgebet.
In diesem Sinne auch von mir alles Liebe.